Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Klasse, dass du mit dabei bist. Es ist Weihnachten rum und ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachten im Kreise deiner Lieben. Ich habe ja jedes Jahr rund um den Jahreswechsel und um Weihnachten inzwischen so eine Art quer durch Deutschland-Tour, mittlerweile sogar Österreich angeschlossen, ja, weil du musst den einen Teil der Familie beglücken. Wir waren in Ostfriesland mit dem Kleinen unterwegs und jetzt Koffer umpacken in Düsseldorf und dann ab in den Nachtzug und dann Richtung Österreich, wo der andere Teil wartet. Und es ist echt ein besonderes Weihnachten, weil du dich ja jetzt vorher testest. Ja? Jeder muss sich testen lassen, bevor es in die Küche geht. Und zwar in so einer Harry-Potter-Kammer unter der Treppe war das jetzt im Norden. Ich bin gespannt, wo es in Österreich gemacht wird. Ja, aber finde ich auch richtig und wichtig, dass du nicht da irgendjemanden ansteckst. Und glücklicherweise sind bei uns in der Familie alle geimpft bzw. schon geboostert. Ja? Ich hoffe, ihr seid gesund über Weihnachten gekommen, seid reich beschenkt worden, habt euch im Kreis der Familie erholt. Das mit der Erholung, ja, ein bisschen schon. Allerdings habe ich ja immer die Hoffnung, wenn ich zu einem Familienfest fahre, so wenige das auch in den letzten 2 Jahren waren, dass sich irgendwer irgendwie auch mal um meinen Nachwuchs kümmert, ja. Und alle schreien am Anfang auch Hurra. Nur wenn die dann merken, dass das wirklich Arbeit ist, lässt die Begeisterung mit der Dauer der Tage spürbar nach. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich eine Familie habe, in der sich gerne gekümmert wird. Ich bin jetzt hier nur am Koffer umpacken und waschen und im Prinzip geht es dann direkt in den Nachtzug Richtung Österreich. Da wartet dann der Rest der Familie und dann im Januar, Anfang Januar, werde ich mich dann richtig erholen und mich langsam darauf einstellen, dass ich mich im nächsten Jahr daran gewöhnen werde müssen, künftig krank auszusehen. Ja, denn nur wenn du dürr bist, kommt der Waschbrettbauch, sagt mein Podcast-Gast heute, Sebastian Ströbel. Beim Star des ZDF-Erfolgs Die Bergretter ist das Waschbrett ja Nebenprodukt, ja, in Anführungsstrichen, seines ganz normalen Sportprogramms. Was der vierfache Familienvater da durchzieht, verrät er dir heute im Podcast in unserer Silvesterausgabe. Ja, 2021 ist rum, ja, und was war das für ein Jahr? Für mich das erste Jahr ohne festen Fernsehjob seit 1997. Hilfe, ja, das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, dass das mal irgendwann normales. Ja, und dieses Jahr war toll. Das war, ich habe es ja oft in dem Podcast gesagt, für mich das Jahr des Ausprobierens und klasse, was da alles passiert ist. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass dieses Jahr so verlaufen würde und ich trotz Corona ein gutes Jahr haben würde, ich hätte es nicht geglaubt. Also wirklich nicht. Auch wenn ich Corona gehabt habe und das natürlich irgendwie der nicht ganz so schöne Teil des Jahres war, es ist eigentlich rund gelaufen. Ich hatte wieder tolle Gäste im Podcast. Der Podcast macht mir wirklich total viel Spaß, auch wenn es Arbeit ist, das ist wie Kinderbetreuung, aber das ist eine sehr befriedigende Arbeit und eine ganz, ganz tolle Arbeit und mir ging es ja in dem Jahr trotz Corona auch gut, ich konnte in Ruhe mein neues Buch schreiben, Hilfe, ich bin zu nett, das ist gut gelaufen, ich konnte wieder auf die Bühne gehen, auch wenn es dann Corona nur sehr wenige Auftritte waren, aber die Bühnenluft wieder zu schnuppern, das ist klasse, auch in ganz, ganz kleinen Dosen und Fernsehluft konnte ich im Zuge des Buches ja auch wieder schnuppern. Das war toll, ja. Im Januar laufen auch noch 2 neue Folgen vom Buchstaben-Battle auf Sat.1. Ich bin beim HR im Radio im Sonntagstalk bei HR1 und es laufen ein paar klasse Podcasts, in denen ich zu Gast bin. Das macht weiter echt Laune und ich wollte mich am Jahresende sowieso bei all denen bedanken, die mich in ihre Fernseh- oder Radioshows und ihre Podcasts eingeladen haben oder die mich für Zeitschriften und Zeitungen interviewt haben. All das hat total Spaß gemacht und es hat natürlich auch meinem Buch sehr geholfen. Und der größte Dank, was das Buch angeht, geht natürlich an all die LeserInnen, die mir ihre Zeit geschenkt haben. Und dank denen, Hilfe, ich bin so nett, jetzt schon kurz nach Erscheinen in der 3. Auflage ist. Also wirklich großes Dankeschön dafür. Und was ich noch nicht geschafft habe, ist in dem Jahr Musik und Gesang von mir online zu stellen. Ich hoffe, das kriege ich vielleicht dieses Jahr noch hin. Ich bin da wirklich gespannt, was ihr dann dazu sagt. Ansonsten freue ich mich im Moment total auf das Jahr, das vor uns liegt. Möge es ein gutes Jahr werden, in dem wir uns wieder näher kommen können und in dem Corona vielleicht nicht mehr ganz die Rolle spielt, die es aktuell spielt. Und was Nähe angeht, also mein Podcast-Gast heute, muss ich mir vorstellen, pendelt am Wochenende immer rund 2000 Kilometer vom Bergretter-Drehort in den Alpen nach Hamburg und zurück. Ja, Familie ist eben doch das Wichtigste, gerade wenn man wie er 4 Kinder hat, 4 Mädels und wir haben nicht nur über die gesprochen, sondern auch über seine Lust auf Stunts, den Spaß in den Bergen und natürlich auch Silvester. Ja, für Sebastian gilt ja bloß keine Vorsätze, ja, mein perfekter Silvestergast. Warum erklärt er dir jetzt? Viel Spaß mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo Nomsen Show.
Recording in progress.
Grüß dich, Sebastian.
Hi, grüß dich.
Jetzt ist momentan die Zeit des Jahres zwischen den Jahren, wenn du auch so ein bisschen freie Wochen vor dir hast, oder? Genießt du das sehr, dass du einmal keinen Drehstress hast?
Ja, definitiv. Das sind für mich so die Monate und Wochen, auf die ich mich dann immer freue. Also ich liebe meinen Job und ich liebe es zu arbeiten, aber es ist halt auch sehr zeitintensiv und sehr stressig. Und jetzt bin ich echt happy, dass ich dann, es ist schon immer so, man hat es geschafft dieses Jahr und dann auch wieder eine neue Staffel, meinetwegen jetzt bei den Bergrettern zum Beispiel reinzubekommen. Also es ist für mich dann schon, die Familie ist dann auch ausgehungert und die freuen sich, wenn ich dann da bin.
Ja, 4 Töchter und Frau. Also Du bist im Mädelshaushalt unterwegs.
Ja.
Wie ist das so?
Gut, super. Also ich mache tatsächlich, ist das für mich überhaupt kein Unterschied. Also ich werde ja auch immer gefragt, wie ist das nur unter Frauen oder sonst was. Zum einen, gut, ich kenne es ja, ich habe ja 4 Brüder auch noch, 4 ältere. Ich kenne es auch nur unter Männern und ich kenne es jetzt auch nur unter Frauen, aber ich kann tatsächlich für uns, also für mich spielt halt das Geschlecht oder bei uns überhaupt keine Rolle. Sowas. Es ist nie so, dass ich denke, oh, das ist jetzt typisch Frau, das ist jetzt typisch Mann, sondern es ist halt typisch Mensch. Also so. Und deswegen ist das für mich wirklich so ein, es ist super. Also ich liebe das und ich wollte, wie gesagt, auch immer, auch wenn ich mir jetzt sage, ich wollte eigentlich auch immer Töchter haben, weil ich eben nur Brüder kannte und so. Und ja, das hat geklappt.
Ja, und zwar sehr gut. Wie sind die altersmäßig verteilt?
16, 14, 11 und 3 Jahre alt. Wir haben nochmal eine kleine Nachzüglerin bekommen. Ein bisschen anachronistisch, weil jeder gesagt hat, seid ihr bescheuert. Ihr seid doch jetzt schon rum mit allem hier. Die waren ja alle schon eigentlich so fast in der Pubertät und war doch nach dem Motto schon, ihr konntet jetzt wieder alles machen und habt Freiheiten und ja, aber wir sind so. Also wir hatten da Bock drauf und haben gedacht, komm, bevor jetzt die 40 richtig vorbei ist, muss es geklappt haben und wenn nicht, dann lassen wir es oder sonst was. Aber es hat natürlich dann gleich funktioniert und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das wirbelt nochmal ganz schön das Leben auf.
Ja, das glaube ich. Aber wenn man selber aus einer großen Familie kommt, dann genießt man das wahrscheinlich auch, ne? Wenn zu Hause einfach Trubel ist. Und jetzt können sich ja die Älteren auch um die Jüngere kümmern.
Ja, ich meine, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir verlangen da auch nicht zu viel, weil ich finde irgendwie so dieses in Geiselhaft nehmen, klar, kann man das auch erwarten ein Stück weit, aber die müssen natürlich auch viel verzichten. Also es ist natürlich auch viel Fieses dabei, dass man eigentlich ja Dinge machen könnte, die auch ein bisschen mal was für Größere sind oder so. Und das ist dann halt schwer, weil man immer sagen muss, nee, aber das geht ja nicht, weil die Kleine jetzt noch so, ne, das können wir noch nicht machen oder das können wir nicht machen. Und das ist natürlich immer so ein bisschen blöd, so ein Zwiespalt dann und auf der anderen Seite trotzdem springen die auch ein und passen auf und so, ja. Klar. Ja.
Wie ist das für die, einen Papa zu haben, der so bekannt ist? Sind die älteren Fans, gucken die das oder ist das im Prinzip zu Hause gar nicht so wichtig, außer dass man weiß, dass durch die Serie wird der Papa oft einem genommen und ist Wochen und Monate lang in den Bergen unterwegs und die Familie sitzt in Hamburg?
Das ist tatsächlich so. Ich meine, die wachsen ja genauso wie man selber. Ich weiß nicht, kennst du ja auch selber, wenn man ein bisschen dann bekannter ist und mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hat, man wächst ja selber immer rein. Und ich finde, man merkt ja auch oft gar nicht, wie bekannt man wird oder wie sich das, also ne, für mich ist das so, ich bin so wie vor 20 Jahren auch, als ich angefangen habe oder über 20 Jahren. Und irgendwann denkst du dir, okay, krass, doch, es kennen einen doch schon viele Leute irgendwie, aber selber kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Also ja. So, das ist man. Und so geht es, glaube ich, mit den Kindern genauso, dass sie halt mitbekommen, okay, es gibt ein gesteigertes Interesse und so, und die merken aber auch nicht, dass es immer mehr wird oder so, die kennen es halt. Also es ist immer so, das gehört zum Leben dazu und die haben bis jetzt auch eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ich finde, es ist auch immer sehr angenehm, ist, dass die Leute einen schon meistens im überwiegenden Teil sehr respektvoll behandeln und einem sehr respektvoll entgegentreten. Und von daher ist das eigentlich alles sehr gut. Also aber die sind jetzt keine Fans. Also tatsächlich,
was verteilen kann, keine Autogramme in der Schule oder sowas, ne?
Es kann schon mal passieren, dass dann jemand kommt und sagt, hier kann ich ein Autogramm für meine Mutter oder für den Opa oder für die Oma oder für die Tante oder was weiß ich haben. Aber es ist tatsächlich so, dass die nicht, sie sind Fans von mir, aber glaube ich nicht, sie haben sich bis jetzt noch nie so die Sachen angeguckt. Ja. Es war immer eine Zeit lang, weil es einfach dann so war, naja, das ist noch nicht so wirklich was für euch. Und jetzt sind sie so, dass sie sich denken, dann läuft es wieder, aber dann weiß ich auch nicht. Ich zwinge es auch nicht. Also ich habe jetzt auch nie gesagt, komm, wir gucken das jetzt.
Papa, gucken.
Aber es ist tatsächlich so, wenn man dann Bergrettern oder irgendwas guckt, was kommt, dann kommen sie auf einmal runter und dann bleiben sie mal hängen und sitzen dann da. Und entweder sie haben auch Erinnerungen, weil sie auch öfter mal beim Drehen mit dabei sind oder so, dass sie dann sagen, ah ja, das war doch da und da oder hier und da. Genau.
Ja, in den Bergen zu drehen ist ja super. Also ich kann mich erinnern, als ich Fahrer war bei Bergwacht Wildbach, war glaube ich eine der ersten Bergserien damals in der ARD in den 90ern. Anfang der 90er war ich Fahrer und konnte zum ersten Mal Geld verdienen, ja. Ich wollte natürlich immer vor die Kamera und musste dann immer die Schauspieler fahren und dachte mir immer, ja, wenn jetzt einer umknickt oder so, immer zum Regisseur gesagt, also ich könnte auch, ich habe das Drehbuch auch gelesen und so. Hat aber da nicht so funktioniert. Ich habe die Berge da sehr genossen. Ihr seid da Ramsau, das ist so Dachsteingebiet, oder?
Genau, das ist Dachstein in der Steiermark. Wunderschön, also für alle, die noch was vorhaben vor dem nächsten Lockdown, ab in die Steiermark. Das ist eine wunderschöne Gegend. Der Dachstein, dieses Bergmassiv, es ist wunderschön. Es ist wirklich eine ganz tolle Gegend und ich genieße das auch sehr. Also für mich ist das ein ganz großes Stück Heimat auch geworden. Also ich muss bittererweise auf der einen Seite muss sagen, das ist natürlich für mich schon echt ein Lebensmittelpunkt von mir. Ich bin da eigentlich fast mehr als in Hamburg gefühlt, ne? Weil ich eine sehr lange, sehr intensive Zeit verbringe und aber es ist auch wirklich toll. Also so und aber es ist Gott sei Dank auch so, dass es meiner Familie auch so geht. Also dass wir mittlerweile da dieses beides zu haben, schon sehr genießen.
Ja, obwohl du ja immer noch am Wochenende, oder wenn ich das richtig verstanden habe, die 2000 Kilometer nach Hause bretterst oder entspannt mit dem Auto fährst.
Genau, entspannt. Je nachdem, jetzt während Corona habe ich das tatsächlich fast ausschließlich mit dem Auto gemacht. Also immer 1000 hoch, 1000 runter, jedes Wochenende.
Aber fährst du da selber dann echt noch nach dem Drehen da hoch?
Ja, teilweise schon. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich teilweise, das habe ich immer gemacht. Also es war manchmal wirklich auch hart, weil du dann meinetwegen erst am Samstag ganz früh gefahren bist und Sonntag um 16 Uhr wieder im Auto sitzt, wieder runter, dann hast du netto wahrscheinlich gerade mal nicht mal einen Tag gehabt irgendwo, den du zu Hause
warst. Freitag,
aber ich brauch das und das ist der Deal einfach.
Ja, muss man den Laien nochmal erklären, weil Freitag natürlich immer Nachtdreh und dann...
Genau, so siehst du,
das kennt sich aus. So ist es, genau. So ist ich kann mich erinnern, ich musste dann, also da darf man gar keinem mehr sagen, ja, also ich bin ja teilweise 19 Stunden am Steuer gesessen, ne, für die Serie Schauspieler gefahren, tagsüber morgens Frühstück geholt, abends dann nochmal schnell nach München ins Kopierwerk. Also ich bin dutzende von Male am Steuer eingeschlafen. Also immer so sekundenschlafmäßig. Ne?
War aber, glaube ich, damals tatsächlich in den 90er Jahren, als man da angefangen hat mit der Arbeit, da waren echt auch noch andere Bedingungen. Ich glaube, da war tatsächlich auch nur die Beleuchter waren gewerkschaftlich organisiert. Genau. Also ich weiß, dass man teilweise wirklich dann bei Dreharbeiten irgendwie nach Stunde 20 entweder versucht hat, noch die Beleuchter zu bestechen, dass man noch weiterarbeiten kann.
Genau, bestechen musste man die.
Genau, oder die haben dann einfach die Stecker gezogen, haben gesagt, leckt uns am Arsch, wir sind jetzt weg.
Ja, ja.
Aber der Rest war da nicht geschafft. Das ist heutzutage natürlich um einiges besser. Für uns teilweise auch ein Fluch, also weil wir beim Drehen tatsächlich, wir haben sehr lange Tage auch, aber wir haben halt auch noch die An- und Abreisen mit dazu. Das heißt, Netto-Drehzeit ist oft sehr aufwendig. Dann müssen wir unser ganzes Equipment hoch auf den Berg bringen. Und teilweise dann auf 2.500-3.000 Meter. Das dauert halt alles. Ne? Ja. Und das heißt, bis du dann alles aufgebaut hast oder vielleicht sogar noch Action drehst an dem Tag oder so, da vergeht schon manche Minute so. Und da kriegt schon mancher Regisseur Schnappatmung, weil wir halt echt auch ein knackiges Programm haben. Das muss dann halt auch sein.
Ich war ja dann derjenige, der immer ausbaden musste, wenn der Regisseur auf 3000 Meter plötzlich sagt, wir bräuchten noch ein paar Erdbeeren. Ingo, fährst mal kurz ins Tal. Und dann setzt du dich da in den Jeep und bretterst runter und holst irgendwas, wo man vielleicht hätte mal früher dran denken können. Ich kann mich erinnern an eine Situation mit allen Hauptdarstellern in einem Allradbus, hoch auf den Gamskopfgipfel, damals in Tirol gedreht worden, Alpachtal und die Berge und Täler drumherum. Auf einer Eispiste morgens plötzlich der Bus keinen Grip mehr gehabt oben, ja, und rutscht nach hinten links und da geht es irgendwie 400-500 Meter runter und alle fangen an zu schreien im Bus. Und du denkst, ey, verdammt nochmal, jetzt ist wirklich, jetzt wo du selber im Bus hängst und nicht mal einspringen könntest, ja, falsche Stelle. Aber hat dann gerade noch funktioniert, ja. Aber wie war das bei euch bei Drehs bisher? Du bist jetzt seit 7 Staffeln mit dabei, ne? Gab es je so Situationen, die wirklich hart an der Grenze waren, auch für dich als derjenige, der ja da auch mit im Berg hängt und Dinge ab und zu macht, für die man vielleicht dann eben keinen Stuntman nimmt, weil man sagt, der Ströbel, der kriegt das auch hin, ja?
Ja, ist bei mir tatsächlich so, da ich einen sehr großen Ehrgeiz darin habe, alles selber zu machen. Das ist für mich Teil vom Job. Ich will das unbedingt und das gehört für mich dazu. Und wir haben Gott sei Dank bis jetzt noch keine Situation gehabt, wo irgendwas Größeres, ich meine, irgendwelche Prellungen mal oder irgendwo mal draufschlagen, irgendwas oder Kratzer oder irgendwas mal. Das passiert alles, das ist aber völlig normal, das nehme ich auch in Kauf. Und ich suche das ja auch auf eine Art, also nicht mich jetzt zu verletzen, aber halt, dass ich weiß, da wo gehobelt wird, fallen Späne, das kann halt einfach dann passieren. Aber bei uns wird halt Sicherheit auch sehr groß geschrieben, wir wissen das alle und wir sind, was unser großer Vorteil ist, wir sind halt ein Team, das sehr eingespielt ist. Wir sind alle bergerfahren. Wir sind alle seit Jahren jetzt dabei und wissen um die alpinen Gefahren. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, wie wir aufeinander achten müssen. Und die, also das ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen so ein Mantra, dass man immer sich auch sagt, pass auf hier, Helm auf, bei Steinschlag nicht hochgucken, keine Ahnung. Also es sind alles so Sachen, die man mittlerweile zu so Automatismen, und man muss halt immer aufpassen, dass es nicht zu viel Routine wird, ja, weil das ist auch scheiße und zu wenig ist auch scheiße. Also das ist praktisch dieser Mittelweg, der wichtig ist. Und das, Gott sei Dank haben wir aber toi 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 bis jetzt außer ein paar, wie gesagt, mal einen Cut oder mal hier irgendwo ein paar Sachen, so ein paar, noch nichts Schlimmes
gehabt. Ja, und das passiert ja immer wieder so viel. Also Leute, die mit Turnschuhen irgendwie in höchste Höhen steigen wollen oder mit Stöckelschuhen einfach mal den Weg gehen. Und ich habe im Sommer war ich in Murnau und habe alte Freunde besucht und dann kursierte da gerade wieder mal die Geschichte, dass jemand auf einem Grat einfach zu lax ging und da ist einfach jemand runtergefallen. Ne? Und dann bist du natürlich, da kommst du nicht mehr zurück. Ja, also
nee, das ist, ja,
das ist kein Spaß. Ja so,
die meisten Unfälle passieren ja auch tatsächlich beim Abgehen. Ja? Also wenn die Leute runterlaufen, dann entkräftet und irgendwie dann sich überschätzen oder dann zu viel gemacht haben auf der Tour, schlechte Ausrüstung dabei hatten. Und wenn du dann tatsächlich dann öfter mal so diese Orte siehst, wo was passiert, dann denkst du, das kann doch gar nicht sein, dass da irgendwas Tödliches passiert. Aber ja, mit einfach auf einen Stein drauffallen oder irgendwie über eine Wurzel stolpern oder so, da geht es ratzfatz. Da ist man schnell mal ein paar hundert Meter in Abhang runter.
Ja, es ist was, es ist in dem Jahr sowas Tragisches passiert von meinem Großcousin. Der Hund ist beim Bergsteigen, wo man denkt, die sind ja eigentlich irgendwie, so Hunde passen ja auch auf oder so, ist der Hund abgestürzt. Oh. Auch mit einem tragischen Ende, ja. Also der sagt, das hätten die nie gedacht, auch weil es ein normaler Wanderweg war, aber da war halt eine so eine Art Klippe und da ist der einfach gerutscht, ja. Wohl auch überraschend. Also immer aufpassen in den Bergen und gerade da rund um den Dachstein gibt es ja auch die schönsten Klettersteige. Also da kannst du auch eigentlich als Ungeübter, wenn du jemanden hast, der dich an der Hand nimmt, wirklich mal erleben, was das heißt, auf den Berg zu gehen. Ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl, als irgendwann auf einem Gipfel zu stehen und ins Tal zu gucken, ne?
Ja, absolut. Also das ist nach wie vor ein großer Sehnsuchtsort und wie gesagt, diese Klettersteige sind eben auch eine tolle Möglichkeit, um mal klettern gehen zu können, das Gefühl zu haben, im Fels zu sein und also an den Felsen und die Felsen zu spüren und ein bisschen dieses Kletterfeeling zu bekommen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist Führung, dass man da jemanden hat und dass man gute Ausrüstung hat. Also es ist tatsächlich kein Gerede, da ist Equipment wirklich das A und O. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Gehst du mit deinen Mädels dann auch auf den Berg, wenn ihr mal für ein paar Wochen da seid?
Ja, also was wir machen, sind Klettersteige und so. Was man weniger hat, das ist dann tatsächlich oft so, weil die Kleine einfach noch so klein ist, dass wir jetzt noch keine großen, zum Leid meiner Töchter, keine großen Wanderungen, das ist eigentlich so nicht gemacht haben. Aber das wird kommt alles noch kommen.
Was ich ja irgendwie bei dir heiß finde, du bist in Karlsruhe geboren, aber dich zieht es irgendwie scheinbar immer nach Österreich. Auch wenn du jetzt in Hamburg wohnst und lebst. Du bist am Mozarteum gewesen in Salzburg. Die ersten Schritte in Richtung Film und Fernsehen waren Kommissar Rex mit dem Kollegen Moretti da in Wien. Ja. Jetzt in der Ramsau. Ey, sag mal, warum wohnst du eigentlich in Hamburg?
Ja, ist natürlich meine Frau, die aus Hamburg kommt. Das hat dann das Leben so mit sich gebracht. Aber ich bin tatsächlich, habe ich, wenn ich das mal hochrechne, bestimmt weit über ein Drittel meines Lebens mittlerweile in Österreich verbracht. Ja. Also ich bin, habe tatsächlich wohl auch meine Urgroßmutter oder sowas ist, glaube ich, auch, ist sogar Österreicherin oder war halt, also ist auf jeden Fall ein bisschen österreichisches Blut auch in mir drin. Und ich fühle mich dem auch so kulturell und der Mentalität ganz, ganz viel auch dem verbunden. Also so, das ist wirklich so, was man schätzen und lieben lernt, auch die ganzen Eigenarten, die Österreicher auch haben, je nachdem, wo man ist. Aber da gibt es so lustig, also meine Liebe ist schon sehr groß zu Österreich, muss ich schon auch sagen, dass das, aber es ist tatsächlich, also so, ich habe das kann kein Zufall sein, dass ich da so viele Affinitäten eigentlich von Schnittmengen habe. Das stimmt, ja.
Ja, die Menschen in Österreich sind ein Traum. Ne? Ich habe auch Teile meiner Verwandtschaft in der Wachau, da gibt es nicht nur guten Wein, sondern auch ein herrliches Miteinander da. Hast du denn noch so richtig Erinnerungen an 98, als du da als 21-Jähriger bei Kommissar Rex plötzlich mit dabei warst? Das muss ja dann für dich der erste Schritt in diese große Film- und Fernsehwelt gewesen sein.
Das war der erste Schritt in die Film- und Fernsehwelt. Das war aber für mich war eigentlich viel einschneidender das Mozarteum, einfach auch die Ausbildung, die 4 Jahre dann in Salzburg.
Ja, war das der erste Wurf oder war das ein oder andere Schauspielvorsprechen davor?
Das war mein fünftes oder mein viertes Vorsprechen, das macht man ja dann alles so hintereinander weg.
Also wie so eine Tour, ne?
Und das läuft dann so parallel und da war ich dann relativ schneller, das mit Salzburg. Also es waren ein paar Wochen und da hat es mit Salzburg auch geklappt.
Es hört sich jetzt, Entschuldigung, dass ich da nochmal rein, ich muss nochmal reingrätschen. Es hört sich jetzt bei dir so an, ja, dann war ich halt da in Salzburg und dann bin ich genommen worden und so. Mozarteum Salzburg ist schon irgendwie Sahne und erste Liga, ne? Also andere würden sich alle 5 Finger danach lecken. War das für dich auch die erste Wahl?
Mitunter, ja, auf jeden Fall. Also es gab da nicht so viel, das wäre dann noch die Falkenberg oder halt die Ernst Busch in Berlin so, wo man vom Namen oder halt Max Reinhardt Seminar in Wien auch noch. Aber Salzburg war da auch wirklich ganz weit oben, da war ich schon glücklich. Und andererseits muss man auch sagen, damals waren 1000 Bewerber für 10 Plätze. Also da konnte man auch nicht groß wählerisch sein. Ja. Also ich hätte dann auch über irgendeine andere Kleine in Saarbrücken oder Schauspielschulen mich auch da Essen mich sehr gefreut. Also es ist wirklich so ein echt ein mega, mega Checkpot da genommen worden zu sein. Das war damals eben nochmal, damals war auch Schauspieler sein noch nicht so en vogue wie heute. Also ich meine, heute ist ja dann auch jeder Schauspieler und das ist halt sehr viel. Das war halt damals noch schon, wo jeder noch, wenn man gesagt hat, man will Schauspieler werden, war das noch, dann haben die Eltern erstmal noch geschluckt. Ja. Das war so nicht so, ne, also, weil heute kann man ja Internetstar werden oder man kann Podcaster oder was weiß ich machen oder man kann hier, wie heißt es noch?
YouTube.
Hier, Influencen oder YouTube. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, was ja auch toll ist, aber das gab es ja zu unseren Zeiten überhaupt nicht. Das war noch echt ein steiniger Weg. Also auf jeden Fall, es gab ja auch nicht so viele Jugendprogramme. Es war auch noch als junger Mensch nochmal ganz, was ganz anderes, in den Job so richtig einzusteigen, weil es ganz, ganz wenig Formate auch für junge Leute so gab. Ne? Also das waren,
du hattest ja auch von zu Hause auch überhaupt keine Connections, oder? Also da war niemand war irgendwie im Business.
Ich war Quereinsteiger. Ich hatte niemanden, der mich da unterstützen konnte. Ich bin da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und habe das wirklich, musste das dann so alles mir erkämpfen. So. Also ich habe das wirklich viel dafür getan und das auch erreicht. Und da bin ich auch stolz drauf. Und wie gesagt, dann die erste, weil du fragtest, mit Kommissar Rex war natürlich toll. Dann Tobias Moretti und damals war Kommissar Rex war so eine mega erfolgreiche Serie. Dann habe ich darüber auch meine erste Agentin bekommen. Das war auch natürlich Wahnsinn. Meine ganzen Schauspielschul-Kollegen, die waren alle so, boah, Wahnsinn, ey, Hammer. Ja. Und dann mit Tobias Moretti dann zu drehen, das war einfach auch, das war super. Es war echt cool. Und dann, ich weiß noch, eines, was mich damals am meisten beeindruckt war dann, dass ich dann mit dem Produzenten dann da die Kostüme, damals hat auch der Produzent wahnsinnig viel, der war noch bei der Kostümprobe dabei, der hat sich dann mit alles eingemischt damals und der Regisseur, der daneben saß und dann hat der Regisseur praktisch dann auch dem Regisseur dann gesagt, du, den Pullover, den du anhast, gib ihm den mal, den soll er mal anziehen. Da hat der Regisseur mir seinen Pullover gegeben und den habe ich dann, glaube ich, auch dann im Film getragen.
Ach, krass.
Es war wirklich so für mich als 18-Jähriger, das war mega skurril. So,
da waren die Rollen noch klar verteilt, ja.
Ja, Wahnsinn. Das war wirklich noch so ein ganz krasses Gefühl irgendwie. Und dann da in Wien dann auch und so. Es war toll. Es war wirklich sehr, sehr toll.
Ja, mir kommen da so Erinnerungen hoch, als ich Schauspieler werden wollte, auch so mit 15, 16, rief mich noch ein entfernter Verwandter an, der damals in München beim Theater war und sagte, Ingo, ich habe gehört, du willst Schauspieler werden. Du, da sind nur noch Nackte. Nur Nackte auf der Bühne. Nur Nackte. Dachte mir, experimentelles Theater klingt interessant. Ja. Aber ich habe es in der Falkenberg-Aufnahmerunde da nicht bis ins Finale geschafft, leider. Und ich wollte da unbedingt hin nach München, weil ich hatte keine Lust, da wieder umziehen und wieder irgendwo anders und so. Und bin dann eben einen anderen Weg gegangen. Aber ich fand es auch irgendwie für mich selber gut, dass ich mich in alles, was ich so medial machen musste, irgendwie selbst rein friemeln musste und selber irgendwie durchziehen, weißt du? Und wenn du es dann geschafft hattest, dann konntest du zumindest sagen, okay, das habe ich selber irgendwie erreicht. Das war ein gutes Gefühl bei all den Abschnitten, die es dann gab. Ich meine, die Theatergeschichte hat dir nicht so gelegen oder war nicht so deins? Oder war es einfach dieser Film, der dich sofort gefangen genommen hat, weil es einfach gut funktioniert hat?
Ach, das war dann, ich war dann jung, ich war 22,5, 23, als ich fertig war. Ich habe ja auch so ein bisschen Theater schon gespielt dann auch und so noch währenddessen und so. Und das hätte ich auch super machen. Ich kann mir das auch nach wie vor super vorstellen. Bis jetzt ist leider so, dass ich jetzt gerade einfach zeitlich so dann nicht so dass ich so eingebunden bin, dass ich es halt nicht so wirklich schaffe. Aber es ist für mich immer eine Option. Also nach wie vor ist Theater für mich das ist echt wunderschön so. Und ich liebe das auch. Und es ist, wer es einmal gerochen hat, da diesen
Bühnenduft
auf der Bühne zu sein und diesen Bühnenduft und alles, das ist einfach ein Wahnsinn. Es macht unglaublich Spaß und es ist unglaublich nochmal ein anderes Gefühl. Eine andere Herausforderung. Ich werde das auf jeden Fall wieder machen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, das mache ich jetzt nicht mehr oder so.
Ja. Was waren denn deine ersten Erfahrungen, die dich sozusagen für den Schauspielberuf begeistert haben? Was hast du geguckt, als du Kind warst? Gab es ja noch nicht so viel.
Nee, geguckt habe ich eigentlich tatsächlich, ja. Also was mich wirklich immer so an Filmen, war ich totaler Belmondo-Fan. Also Jean-Paul Belmondo fand ich immer mega geil. So, das war für mich so diese Haut-drauf-Filme und dann ja, ich bin mit Terence Hill und Bud Spencer groß geworden und Belmondo und der James Dean, die James Stewart-Filme, Spencer Tracy, Cary Grant.
Großes Kino.
Die Hitchcock. Ja, das waren alles so noch, damit kann heute niemand mehr was anfangen von den Jüngeren. Die kennen das alle nicht mehr wirklich, glaube ich. Aber es ist, das war noch so diese große Traumfabrik, diese ganzen Leute. Und aber also für mich war das tatsächlich, ich habe im Schultheater das erste Mal auf der Bühne gestanden und habe dann auch keine Riesenrolle gehabt, aber ich habe das gemacht und ich wusste sofort, ich will das machen. Also das war damals in Cliente bei Tartuffe von Molière irgendwie und das war, ja, Wahnsinn. Das ist schon, wenn man das mal gemacht hat, das weiß man dann sofort drauf, ob einem das liegt und ob man das machen möchte.
Ich wusste gar nicht, dass mir das liegt, bevor die Deutschlehrerin in Hannover nicht sagte, willst du nicht mitspielen? Und dann spielte ich irgendwie Sherlock Holmes. Diese Dirnmatt nochmal, glaube ich. Und dann fand ich so cool, dass selbst wenn ich nichts sage und einfach nur an der Pfeife ziehe und irgendwie einen dummen Move mache, Leute lachen oder einfach gut unterhalten sind und so. Und das fand ich so faszinierend, dass du da die Menschen wirklich mitnehmen kannst und
abholen kannst.
Ja, also das war irgendwie für mich sehr, sehr faszinierend. Und das hat mich auch seit damals irgendwie nicht mehr losgelassen. Jetzt hast du einen Job bei den Bergrettern, der sehr körperlich ist. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du machst die Stunts sehr, sehr gern selber. Und du musst natürlich auch irgendwie fit sein. Ich bin ja also, eines der Dinge, die ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe, ist der Waschbrettbauch. Das ist bei dir ja schon Alltag, ne? Also wie lange hast du schon Waschbrettbauch?
Nein, überhaupt nicht.
Ach komm, lüg nicht.
Machst du dir ja, nein. Den machst du dir ja auch in der Küche. Also da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist tatsächlich so. Den machst du dir nicht im Studio, den machst du dir ja in der Küche. Und das ist eine Art von Eitelkeit, da habe ich überhaupt. Das ist für mich so. Ich muss es eh immer machen. Das ist, ne? Also das ist auch gut, weil man.
Ja, fit bleiben muss. Du brauchst ihn dann schon ab und zu.
Das ist mein Kapital auch, ne? Und dass man stark ist und kräftig und dass man da dran bleibt. Aber ich habe da jetzt keinerlei Ambitionen. Das würde ich für eine Rolle mal machen. Also wenn es gewünscht ist für eine Rolle oder so, dann würde ich das, aber das ist ja wirklich so ein krasses, was du da an Körperfett haben musst, was du da runterrippen und machen musst und verzichten musst. Da fällt ja jegliche, da ist ja jeder Lockdown ein Witz dagegen.
Ja, aber ich würde es gerne einmal spüren. Weißt du, einmal erleben, wie das ist, wenn der Waschbrettbauch da rauskommt. Das ist irgendwie, wahrscheinlich ist es nur eine fixe Idee von mir. Aber du meinst, man müsste einfach nur weniger essen.
Aber du weißt, dass auch jeder zu dir sagen wird, Ingo, es geht's dir gut, du siehst so krank aus.
Weil man einfach so dürre wird dann, ne?
Ey, du bist, ja, ich meine, du hast ja dann ein Körperfett von, glaube ich, wahrscheinlich von 3-4% ein Körperfettanteil. Bis du das hast. Und du musst ja, je nach Veranlagung, und dann musst du das ja wirklich. Das hält man ja auch nicht. Ne?
Also nee, nee.
Musste ja wirklich, deswegen sagt man ja auch, man macht es in der Küche und so. Und es ist tatsächlich halt, hat mit Ernährung zu tun. Ich habe neulich mit Ralf Möller, war ich zusammen, da hat er auch gesagt, so, Sport ist diese, der Körper ist 80% Ernährung und 20% ist Training. Ja. Also das finde ich, fand ich schon lustig, dass er das gesagt hat, was tatsächlich auch so ist, glaube ich. Und wie gesagt, diese ganze Quälerei, um dir dann von den Leuten anhören zu müssen, Mensch, du siehst aber fahl, ja, genau, und angefallen aus. Geht's dir nicht gut? Bist du krank? Sag mal.
Ich dachte ja immer, für den Waschbrettbauch würde genügen, wenn man The Rock auf Instagram folgt, ja.
Ja, das wäre natürlich auch gut, ja, das stimmt. Genau. Der ist cool, ja.
Aber du sagst,
wenn der mal nicht neuer Präsident bald wird.
Ja, also ich glaube, der dürfte ja sogar, ne? Schwarzenegger, denke ich, hätten die Amis sowieso gewählt, aber der dürfte das ja nicht als Österreicher. Frühere Österreicher, The Rock könnte, ja, ich bin mal gespannt, was sich da irgendwie noch tut. Ich meine, weil wir gerade beim Essen waren, dein Lieblingsmenü aus hier, Flätlessuppe, das ist im Prinzip, ist das Frittatensuppe, ne? Mit Pfannkuchen und so.
Genau, Teigstückchen, da wird sich der Schwabe wird dann immer sagen, nix da, Flätlessuppe
ist das. Aber ansonsten ist dein Lieblingsmenü schon so ein bisschen österreichisch angehaucht. Wiener Schnitzel mit Pommes, danach Kaiserschmarrn mit Eis und Zwetschgenkompott. Also, ja, das ist jetzt aber auch nichts für einen Waschbrettbauch.
Ja, nee, eben. Also von daher, ich bin schon sehr Genussmensch und ich liebe das auch tatsächlich so. Das ist wahnsinnig schwierig, da in Österreich auch drauf zu verzichten. Das ist halt, hast du wirklich da überall. Aber es ist, wie gesagt, so ein, ich esse einfach alles gerne. Also ich esse einfach gerne gut und lecker und das jetzt nicht, das war mal so eine Frage, glaube ich, wo ich mal, wenn mal jemand zu mir käme, was ich dann so machen würde. Aber
du kannst kochen, oder? Das ist,
kochen kann ich, genau. Ja. Und ich würde, glaube ich, tatsächlich mittlerweile auf diese Braterei dann verzichten und weniger Fleisch halte ich dann machen. Ja, aber naja.
Ja, ich darf ja zurzeit gar nichts mehr essen. Ich habe mit der Schwester von Darth Vader so Ärger, mit dieser Ayurveda. Ich mache dieses Ayurveda-Programm, das ziehe ich jetzt auch noch in den Anfang des nächsten Jahres mit rein. Da gibt es fast kein Fleisch mehr. Nur Fleisch, das vorher mal zwei Beine hatte, darfst du dann Huhn und so. Aber irgendwann hast du dann keine richtige Lust mehr auf Fleisch, weil das andere ist einfach auch lecker und funktioniert, ja, und diese ganzen Pülverchen und so, am Anfang dachte ich, was soll das denn, aber wenn du dann siehst, dass du innerhalb von wirklich 6-8 Wochen echt ein ganz anderes Körpergefühl bekommst, dann denkst du, ja, mach's mal ein bisschen weiter, ne?
Da hast du das mit Anleitung
gemacht. Ja, mit Anleitung. Ja, mit Anleitung. Jetzt ist aber die harte Phase vorbei und jetzt sind auch nicht mehr so viel Pülverchen, bisschen Tee noch und meine Frau ist noch ein bisschen laxer, weil die hat es wirklich auf links gedreht auch, also im positiven Sinne. Mich auch ein bisschen, aber ich würde gerne noch, wegen dem Waschbrettbauch, weißt du. Und das ist jetzt auch gerade die Ernährung dazu.
Und wie viel Kilo hast du abgenommen jetzt schon? Oder?
Ich war seitdem nicht mehr auf der Waage, aber es müssen so um die 7-8 schon gewesen sein. Ja, also bestimmt. Ja, da ist ordentlich irgendwie was runtergekommen. Nur mein Ding ist, bei mir siehst du es manchmal gar nicht. Ja, durch den Bart und durch die Klamotten und so, nicht mal mir selber fällt es manchmal auf, außer dass die Hose hängt, ja. Und dann eher mal rutscht, ja, dann muss man immer irgendwie sich wieder um anderes kümmern. Wenn wir nochmal kurz auf dieses Jahr gucken, was war so dein Highlight 2021?
Ich habe 2021 tatsächlich ein Highlight war, wenn ich das beruflich sehe, wir haben noch ein Special, ein Bergretter-Special gedreht, oder ich habe noch eins gedreht in Tirol, in Osttirol. Das war am Großglockner und am Großvenediger. Wunderschön, das war einfach geil. Also die Gegend da ist einfach auch super schön. Die Tiroler sind auch super lustige, super cooler, lustiger Menschenschlag, sehr geil. Und mit Italien gleich an die Ecke, da mit den Dolomiten. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Das war schon sehr, sehr toll. So,
das war, wann kommt das?
Das kommt irgendwann jetzt im Sommer, denke ich mal. Vielleicht wird das so eher an die nächste Staffel vorweg ausgestrahlt, weil es inhaltlich auch so ein bisschen nach der Staffel jetzt veranlagt ist. Und das war so ein berufliches Highlight. Also das war einfach eine sehr schöne Gegend auch wieder. Ich liebe das ja auch immer rumzukommen und so. Und das war schon sehr toll, ja.
Und dein privates Highlight?
Ach, das ist eigentlich jedes Wochenende, wenn ich zu Hause bin. Ich kann das wirklich, das ist ganz schwierig. Ich liebe das, mit denen allen zusammen zu sein und wenn ich mit meinem ganzen Haufen da abhängen kann und wir irgendwie Quatsch zusammen machen oder unterwegs sind. Das war eigentlich auch mit dabei, weil es genau in den Sommerferien war. Das heißt, die waren dann auch fast 6 Wochen bei mir während der Dreharbeiten. Und das war halt super, weil wir dann immer jedes Wochenende irgendwo hingefahren sind, Ausflüge gemacht haben, irgendwie dann mal nach Italien oder da dann irgendwas uns angeguckt haben und so. Das war schon toll. Und wenn die ein bisschen hier das Vagabundenleben riechen, dann sind sie alle gleich mit dabei. Das macht schon großen Spaß.
Ja, wenn man so selbst eine kleine schon. Wenn man mit so einer Truppe unterwegs ist, ja, also wir sind ja nur zu dritt, aber so mein privates Highlight in dem Jahr war eigentlich das, dass es langsam losgeht, dass du mit deinem Kind so richtig kommunizieren kannst, ne? Das ist irgendwie, wenn dann plötzlich jemand anfängt zu brabbeln und so und denkst dir, hey, wo denn das jetzt her oder was hat er denn da wieder begriffen und so. Und das ist immer irgendwie...
Pass auf, die fangen bald an zu widersprechen.
Ja, genau. Ja. Und berufliches Highlight war für mich mein zweites Buch, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie so cool rollt. Und
großartig,
so.
Das ist echt, da haben wir... Super, sowas zu machen. Finde ich eine schöne, finde ich echt super.
Ja, ich glaube, es geht immer darum, irgendwie Dinge, die man immer mal machen wollte, wirklich dann irgendwann auch zu machen. Ne? Ich meine, du kennst es ja auch. Du bist dann in so einem Film drin, für dich selber. Du weißt, wo du morgens bist, wo am Wochenende fährst nach Hause, dann geht es wieder weiter. Und ich glaube, für dich sind die schönen Abwechslungen dann immer, wenn zusätzliche Projekte kommen und die du irgendwie dann integrieren kannst und sagst, oh Gott, jetzt auch, können wir da nochmal was machen.
Wobei ich tatsächlich auch ganz klar so strukturiert bin, dass ich denke, dass Dinge zu mir kommen. Also zum einen, das merkst du ja selber, es ergeben sich im zunehmenden Alter und sowas immer mehr Sachen auch, die sich, ne, also die man machen kann oder wo sich Chancen bieten. Und bei mir ist einfach ganz klar, dass ich gerade sehe, okay, ich habe die Zeit für diese Art von Arbeit, also für das, was ich jetzt meinetwegen bei den Bergrettern mache oder wenn ich Filme mache, und ich habe die Zeit für die Familie. Und für viel mehr ist einfach wahnsinnig schwierig so. Und dann muss ich mir, und dann denke ich mir immer, die Sachen, was du jetzt mit dem Buch, ist ja auch von mir so ein Traum, sowas zu machen, aber ich schaffe es einfach gerade nicht. Und ich weiß oft, ich muss dann Dinge, Sachen opfern, müsste ich entweder die Zeit beim Job kann ich gerade nicht minimieren, das geht nun mal auch nicht, und bei der Familie will ich es nicht. Ja, also das ist dann eben auch so. Und von daher ist es schwierig da jetzt gerade so, wo ich aber glaube, das ergibt sich alles, wenn ich da Lust drauf habe, dass ich da nochmal, also dass es später dann alles kommt.
Ja.
Weil die Kinder werden ja irgendwann eh alt genug sein, dass sie sagen, boah, ey, kein Bock mehr jetzt genau. mit euch was zu machen.
Ja, ich glaube ja fest dran, dass irgendwann sowieso alle Steine so zusammenfallen, wie es sein sollte. Ja, und dann passiert es eben einfach, ja. Und bei dir muss man ja auch sagen, du kannst ja deiner Frau wirklich jedes Wochenende danken, oder? Die muss dann das ja auch so eine Konstitution haben, dass die das alles zu Hause rockt mit den vier Kiddies und so, wenn du beim Drehen bist.
Ja, Nerven wie Stahlseile.
Ja, genau.
Wirklich, nicht nur mit mir zusammen, sondern auch mit den Kindern und das alles so zu wuppen und nebenher auch noch zu arbeiten. Also es steht schon echt ordentlich was auf dem Kalender. Also,
ja. Was macht die noch?
Na, die hat BWL studiert und hat jetzt auch angefangen, wieder ein bisschen was zu machen und so. Und einfach jetzt, wo die Kleine im Kindergarten ist, so läuft es jetzt alles wieder an. Und das ist dann tatsächlich schön, dass sie jetzt endlich mal wieder ein bisschen Zeit auch ab und zu wenigstens an den Vormittagen für sich hat. Dann.
Ja, ja, klar. Also ist ja immer toll, wenn man eine BWLerin in der Familie hat, ne? Gerade als Künstler irgendwie so.
Ja.
Dein nächstes Jahr ist, habe ich ja vorhin schon gehört, im Prinzip schon durchgeplant, oder? Gibt es da noch Lücken für Unvorhersehbares?
Nächstes Jahr wird es wirklich tatsächlich sehr, sehr knapp. So, das ist wirklich mein glücklich wäre, ne? Also dass ich das so habe. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Ich bin auch sehr demütig darüber und bin auch deswegen so, dass ich mir immer denke, alles, was sich sonst noch ergibt, das ist super, also es ist schön, aber es muss eben nicht, weil ich auch sehr glücklich bin über das, was ich habe. Und aber jetzt nächstes Jahr habe ich die Bergretter auf jeden Fall und dann werde ich eventuell noch einen Zweiteiler machen. Und der schon relativ weit fortgeschritten ist. Und dann mache ich vielleicht nochmal eine kleine. Also, es ist wirklich schon sehr,
eng getaktet.
Das wird dann tatsächlich, aber das ist ja Wahnsinn schon, dass das dann klappt alles.
Aber hast das du meine noch,
ich, solche Sachen kommen
dann. Hast du denn da eigentlich irgendwelche Hobbys oder so?
Ja, aber die mache ich dann, wenn ich in den Bergen bin, wenn ich dann alleine bin unter der Woche. Ich mache Sport ist mein Hobby und Lesen. Also, dass ich lesen, es kommt halt, aber das meine ich eben, weißt du, ich habe wenig Zeit für andere Sachen. Also ich muss mir es wirklich freikaufen. Deswegen ist zum Beispiel für mich diese Autofahrten, wenn ich unterwegs bin.
Ach, um den Kopf freizukriegen und so.
Da da kann ich zumindest meine ganzen sozialen Kontakte mal ein bisschen pflegen, dass die zwar sagt zwar jeder ab, bist du wieder unterwegs, wenn ich telefoniere, ach, genau, weil ich einfach sonst keine Zeit habe, ne? Bist du wieder auf der Strecke. Aber so ist es halt. Und da habe ich dann aber wenigstens Zeit, mich auch komplett auf Leute einzulassen und dann wieder zu reden oder irgendwas zu machen oder die Kontakte zu halten. Und
das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, so viel Beschäftigte, die dann auf der Autofahrt immer telefonieren. Aber das finde ich okay. Ja. Konnte man früher ja
nicht. Ich finde es völlig okay. Ich finde es auch, und es ist ja auch ehrlich, ich meine, was soll ich auch machen? Ich kann es ja nicht mehr aus der Rippe rausschneiden. Und wenn ich am Wochenende für 28 Stunden zu Hause bin, kann ich da nicht noch mit der Familie telefonieren. Wenn ich beim Drehen bin, bin ich von morgens bis abends da durchgetaktet, dann mache ich noch meinen Sport. Das ist dann halt auch nochmal. Dann bereite ich mich vor für den nächsten Tag. Dann telefoniere ich kurz mit der Familie nochmal und dann war es da. Also dann ist mehr nicht, ich bin im Arsch. Und wenn du dann noch auf dem Berg oben warst, bist du einfach platt. Und dann bist du auch mal froh, wenn du einfach nur, du bist den ganzen Tag mit 40, 50 Leuten zusammen. Jeder redet, jeder, du redest, du machst, du tust, du haust Energie rein und dann musst du irgendwann auch mal gut sein lassen. Ja. Und das ist tatsächlich echt, ich hoffe, dass die Leute mir das verzeihen und so, aber ich bemühe mich ja auch immer mit jedem, also auch die Kontakte, mir ist das auch wichtig und so, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, das wirklich dann so diese Energie hochzuhalten und manchmal kannst du dann einfach auch nicht mehr.
Was hast du dann für ein Sportprogramm? Machst du zu Hause auf 3 Quadratmetern irgendwelche Ringerübungen wie einer oder auch, gehst du joggen oder?
Genau, ich mache relativ so, also es gibt eine Ramsau-Meidwegen, da habe ich eine Schwimmhalle, gehe ich schwimmen. Ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer, ich gehe wahnsinnig viel Rennrad fahren, wenn ich dann da bin. Dann habe ich mir mittlerweile jetzt auch während der Corona-Zeit hatte ich zwar vorher auch schon, aber ich habe jetzt mittlerweile halt ein komplettes Fitnessstudio für mich so mit allem möglichen Zeug geholt. Das heißt, ich mache dann mein Krafttraining alles zu Hause und habe da wirklich mein, mache das da in meiner Wohnung, habe ich da alles aufgebaut und mache dann viel draußen auch und mache dann Mixes immer irgendwie und mache dann irgendwelche Klettertouren auch noch, die ich dann auch im Speed mache oder irgendwie Tracking hier Mountain, dass ich ein bisschen hier Tracking hoch mache, die Berge und so. Also das gibt schon, kann man schon ordentlich was machen da.
Und das machst du jeden Tag?
Mache ich fast jeden Tag, ja.
Mhm. Ja, ohne Disziplin geht eben nichts, ne?
Nee, das ist tatsächlich. Und manchmal auch so mittlerweile so, dass ich das halt auch so gelernt habe, auch jetzt, wenn die Tage, dass ich wirklich so durchtakte, dass ich weiß, okay, heute werde ich es am Abend nicht schaffen. Wir sind den ganzen Tag irgendwie auf dem Berg oben. Ich bin erst ab 20, 21 Uhr zu Hause, wo ich weiß, du bist so platt, ich werde da überhaupt nichts mehr machen können, dass ich dann meinetwegen dann um 7 abgeholt werde und dass ich dann halt um 4:30 aufstehe, Kaffee trink und dann von 5 bis 6:30 Sport duschen und dann geht's wieder los. So.
Ehrlich gesagt, ich habe das ja, bevor ich Corona bekommen habe im März, habe ich das echt bestimmt ein Dreivierteljahr auch so durchgezogen. Fast jeden Tag immer so ein paar, nur so ein paar Übungen. Meine Physiotherapeutin hat mir da so ein kleines Programm gemacht und das war wahnsinnig effektiv auch und so. Teilweise nachts um 11 einfach nochmal irgendwie hier im Büro Matte aufgerollt oder morgens eben bevor die Arbeit losging. Und durch dieses Corona ist das irgendwie alles aus dem Tritt gekommen. Und jetzt komme ich so langsam wieder rein über dieses Ayurveda-Ding. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder zu so einer Routine wird, weil ich glaube, dass es mir auch noch viel besser geht. Mir geht es gut, ja. Aber wenn ich Sport mache, dann geht es mir auch vom Hirn her besser. Dann habe ich nicht mehr die Momente, wo ich sage, oh, was machen wir denn jetzt? Und weißt du, du hast einfach eine ganz andere Grundspannung. Jetzt körperlich natürlich sowieso, aber auch, finde ich, geistig, ja. Also selbst wenn das irgendwie halt war, die Wolken tiefer hängen, hängen sie da höher, ja.
Ja, es ist wie Zähneputzen. Und es ist tatsächlich auch sowas, es muss gar nicht so das mega Ausdauer oder irgendwie Quälprogramm. Man kann auch mit Gewichten, mit ein paar kleinen oder sowas, kann man viele Übungen machen für kleine Muskulatur, wo man einfach, na, hast du zack, auf einmal eine halbe Stunde, hat gar nicht mal so wehgetan, ne? Eine halbe Stunde trainiert irgendwie. Und fühlt
sich die Physiotherapeutin hat auch in 20 Minuten mich fertig gemacht.
Ja, genau.
Die richtigen Functional Moves hat, dann, dann geht einfach gar nichts mehr danach.
Ja.
Ich darf dich nicht entlassen ohne deinen besten Song der Welt. Das ist ja die Playlist zum Podcast. Was ist für dich so ein Song, mit dem du ganz viel verbindest, wo du sagst, das ist für mich, wenn ich mich auf eine Nummer einigen müsste mit mir selber, ich weiß, wie schwer das ist als jemand, der Musik mag, das wäre sie.
Also in der Klassik würde mir jetzt spontan rausrutschen, oh, das ist fucking schwer.
Ja, Salzburg, ne? Da.
Ja, es ist aber nicht Mozart, da würde mir fast Chopin zweites Klavierkonzert oder eben Chopin's Klavierkonzert oder Beethoven 7. Symphonie, würde ich jetzt mal raushauen.
Ist jetzt nichts für die Playlist, ne? Das müsste schon so ein Pop-Song sein oder Playlist, so.
Und Playlist würde ich tatsächlich entweder auch völlig ungefragt alles, wenn ich mich dann so, würde ich alles von Element of Crime raushauen. Einfach so mal, weil es die Poesie noch mit dabei hast. Ne? Also ich höre einfach viel, ich könnte jetzt auch Eminem sagen, aber irgendwie Element of Crime, weißes Papier.
Weißes Papier. Ey, das ist eine interessante Playlist mit vielen Songs, wo man wirklich sagt, ja, okay, das sind richtig geile Nummern und andere, das sind auch geile Nummern, aber die kannte manch einer.
Komischerweise, ich habe jetzt ohne Nachdenken das einfach rausgehauen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie runtergehe oder danach jetzt gleich auflege, dann dass ich mir denke, fuck, warum habe ich das denn gesagt? Wir sind doch 1000 andere Lieder, wo ich denke, das ist ein geiler Song.
Und aber Element of Crime ist auch eine Band, die dich dann offensichtlich ein halbes Leben lang begleitet.
Die habe ich, genau. Ich höre die eigentlich seit ich denken, also seit sie mir bewusst, ich glaube, es war Ende der 80er.
Ende der 80er, ja.
Über meinen Bruder über den Weg gelaufen und seitdem, weiß nicht, wie oft ich die live gesehen habe. Ich finde, es gibt niemanden, der so textet auf Deutsch wie Sven Regener. Und
das schreibt ja auch gute Bücher.
Also aber das ist, genau, also es ist einfach mega geil und diese Musik ist auch gerade so in Zeiten der Corona und wo man das Gefühl hat, die ganze Welt gerät aus den Fugen, ist das etwas, wo man sich ganz schön nicht im Gestrigen verlieren kann, sondern einfach, weil das so eine hoffnungsvolle, schöne Musik ist, wo man ein schönes Bierchen zu trinken kann oder einen schönen Tee, einen ayurvedischen, genau. Und die Seele baumeln lassen kann, so zum Ausklang.
Ja. Wie feierst du jetzt Silvester? Zusammen mit deiner Familie und deine Brüder kommen auch oder wie? Nee.
Das ist eine Frage, wenn du sagst, welche Frage soll man dir nie stellen, dann ist das, wie feierst du Silvester? Echt? Also Silvester ist für mich so das
Abartigste,
was es eigentlich ist okay, aber es ist, ich hasse auch diese ersten paar Tage nach Silvester, das ist ein bisschen, kennst du, ist eines meiner Lieblingsbücher von Preußler, Alfred Preußler hier, Krabbat.
Aber eine Mega-Story.
Unfassbar. Und da gibt es immer am Neujahrstag stirbt immer ein Müllergeselle. Ja, und die Gesellen müssen dann warten, bis die Mühle wieder ins Rollen kommt. Dann die Mühle läuft wieder, das Leben geht weiter. Und diese paar Tage liegen die rum, streiten, sind mürrisch, weil ein Müllersohn Tüg gestorben ist gerade. Es muss ja immer jedes Jahr einer sterben.
Ja, so ein brutales Märchen.
Zwischen den Jahren. Das ist so, ich warte immer, bis die Mühle wieder anfängt. Muss ich auch mal gegen angeben.
Ja, aber du bist dann keiner, der so Bilanz zieht und sagt, wie ist es gelaufen, was überhaupt will ich nächstes nicht. Jahr machen Quatsch, und so.
Völlig am Arsch. Überhaupt nicht. Halte ich überhaupt nichts von. Ja. Also das ist für mich auch keine Vorsätze, nichts. Ich denke mir, es ist einfach ein Tag wie jeder andere und eigentlich, und auch wenn es natürlich nicht ganz so ist, aber ich mache keine Vorsätze, ich denke auch nicht, oh, das war jetzt toll oder das war jetzt schlecht oder das will ich besser machen oder sonst was, sondern das ist tatsächlich, da bin ich ganz Stoiker. Ich stelle mir eigentlich, das versuche ich mir so bewusst zu machen, dass jeder Tag ein Gebären und Sterben ist, dass ich mir immer fragen muss, was kann ich besser machen? So, ich finde, es ist besser, man zieht häufiger Bilanz.
Ja, das stimmt in der Tat auch. Ja. Ja, ich versuche mich ja dann auch in diesem Journaling, wo du wirklich auch jeden Tag so ein bisschen intensiver auch im Nachgang Revue passieren lässt. Und das macht auch was mit dir. Ne? Das habe ich ja die letzten Jahre auch gemerkt. Wenn du dich intensiver mit dir selber beschäftigst und dir so ein bisschen die Zeit gibst, dann auch mal drüber nachzudenken, was mit dir und deinem Leben los ist, dann verändern sich unglaublich viele Dinge. Aber insofern warst du der perfekte Gast für die letzte Sendung des Jahres. Weil das, was du mit Silvester hast, das habe ich ja bei Geburtstagen. Also seit ich nicht mehr 15, 16, 17 bin, ist mir Geburtstag irgendwie, der Tag ist so, denke ich mir, ja.
Na, ich bin deswegen so geil, weil es bei uns ein so wichtiger Tag ist, weil wir der ist emotional durch uns natürlich, unsere Schuld mit den Kindern. Aber für meine Kinder ist es auch so. Und dadurch kriegt der für mich auch mein eigener Geburtstag wieder so eine Bedeutung. Genauso wie Weihnachten. Aber die Geburtstage sind bei uns fast, dass die Kinder, wenn ich das sagen würde, ich freue mich, die sagen, was, das ist doch die. Und die machen den auch so schön. Also es ist wirklich so, dass wenn ich da und durch die schaue ich auf meinen eigenen Geburtstag wieder und freue mich. Und freue mich dran, wenn Freunde kommen oder an einen denken oder sowas. Das ist schon schön. Also da habe ich tatsächlich die Kurve gekriegt. Das wird vielleicht bei dir dann auch noch kommen.
Ja, wahrscheinlich. Aber wir sind ja beide Wassermann. Von daher vielleicht auch gar nicht so anders in verschiedenen Grundkonstellationen. Was ich immer genieße dann natürlich auch an den Geburtstagen ist, wenn einfach Menschen zusammenkommen und du mit Leuten sprichst und möglichst lange beieinander sitzt und vielleicht kochst oder isst oder die bekochen darfst und so. Aber das ist mir völlig egal, ob es Geburtstag ist oder nicht. Aber ich werde das in den nächsten Jahren beobachten. Sebastian, kommt gut ins neue Jahr mit eurer Family. Ich höre daraus irgendwie, je größer die Familie, umso schöner. Ich werde dran arbeiten und ich wünsche dir in den Bergen weiter Hals und Beinbruch, ja, und weiter viel Erfolg mit den Bergrettern. Eine wahnsinnig erfolgreiche Serie und das ist sie nicht umsonst und letzten Endes wahrscheinlich auch, weil du da immer die Marschrichtung so ein bisschen mit vorgibst. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für deine Zeit, dass du mich eingeladen hast. Komm gut ins neue Jahr und bis bald.
Sebastian Ströbel kannst du aktuell in der neuen Staffel von Die Bergretter sehen. Den Link zur ZDF-Mediathek, genauso wie seinen Insta-Kanal, packe ich dir in die Shownotes. Wenn du dich zum Start ins neue Jahr intensiver mit dir selbst und deinen Träumen auseinandersetzen willst, dann schau gerne in mein neues Buch Hilfe, ich bin zu nett rein. Darin beschreibe ich ja meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle hin zu einem ganz neuen Lebensgefühl, rein in ein ganz neues Leben. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt. Die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Und was ich schön fände, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.